Einer meiner Freunde, mit dem ich einmal zusammengearbeitet habe, der war ein gläubiger Katholik, ein sehr frommer Mann. Er war aus dem Süden Indiens. Und er hielt mir einmal entgegen, als wir so ins Gespräch kamen über den Inhalt unseres reformierten Bekenntnisses, da hielt er mir entgegen, es ist falsch, wenn ihr Reformierten lehrt, dass man allein aus Glauben ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt wird. Und zwar, weil das dazu führt, dass die Leute kein gutes Leben mehr führen werden, wenn ihr sie einfach so freisprecht. Sie werden die Gebote Gottes dann nicht mehr halten. Und er hat genau das ausgesprochen, was schon die römischen Katholiken den Reformatoren vorwarfen in der Zeit der Reformation. Sie sagten, wenn ihr die Rechtfertigung aus Glauben allein verkündet, dann macht ihr, dass das Volk moralisch verludert, faul wird. Und so etwas ist auch tatsächlich passiert. Zum Beispiel haben dann in der Folge der Reformation bestimmte Gruppen der Wiedertäufer und später auch die sogenannten Antinomisten im 17. Jahrhundert, haben sie das so umgesetzt. Sie haben gelehrt, das Gesetz ist abgeschafft. Wir sind unter der Gnade. Die Gebote sind überflüssig geworden. Sie müssen nicht mehr gehalten werden. Und das war aber gar nichts Neues in der Zeit der Reformation. Das gab es schon zu Zeiten der Apostel. Judas schreibt in seinem Brief, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist Judas Brief, Vers 4. Ich will dazu sagen, dass weder mein indischer Freund oder die Vertreter der römischen Kirche, noch die Antinomisten, die Lehre des Apostels Paulus gründlich studiert haben können. Paulus hat sich große Mühe gegeben, eben dieser Gefahr entgegenzuwirken, dass seine Lehre von der Gnade Gottes missverstanden würde und zur Liederlichkeit führt, zur freien Sünde führt. Im ersten Teil vom sechsten Kapitel des Römerbriefes, das haben wir schon vor 2 Wochen, glaube ich, angeschaut, im ersten Teil des sechsten Kapitels, da erklärte Paulus, dass wir durch die Einheit mit Christus für die Sünde gestorben sind. Das bedeutet, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Sie hat kein Anrecht mehr an uns. Wir sind nicht mehr an sie gebunden, nicht mehr unter sie geknechtet. Der Apostel fordert deshalb dazu auf, dass wir im Bewusstsein dieser Realität leben sollen. Haltet euch der Sünde für tot, weil ihr es auch seid. Gott aber lebend in Christus Jesus. Und dann sagt er weiter, die Sünde wird nicht mehr über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Unser Leben wird nicht mehr vom Gesetz bestimmt, sondern von der Gnade. Und das könnte von einigen immer noch missverstanden werden, sodass sie es folgendermaßen auslegen. Ich bin aus Gnade von Gott angenommen, also muss ich das Gesetz nicht mehr beachten. Es hat keine Bedeutung mehr. Und Paulus scheint das vorauszuahnen, dass einige so denken könnten. Und darum doppelt er noch einmal nach, was er jetzt im zweiten Teil von Kapitel 6 schreibt. Das lesen wir miteinander. Das ist Römer 6, ab Vers 15. Bis zum Ende des Kapitels, Vers 23. Römer 6, 15 bis 23. Das ist das Wort Gottes. Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Auf keinen Fall. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht aber von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Ungerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, deren ihr euch jetzt schämt. Denn das Ende davon ist der Tod. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit. Als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, himmlischer Vater, lass uns verstehen, was du uns hier zu hören gabst. Hilf uns, dass wir die Dinge richtig unterscheiden können, dass wir aus deinem Wort erkennen können, wie du es meinst mit diesen Dingen der verschiedenartigen Knechtschaften. Lass uns verstehen, Herr, nicht missverstehen, und öffne unsere Herzen, so dass sie annehmen können und umsetzen können, was du uns gibst. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. In diesem Text, den wir eben gelesen haben, wiederholt Paulus einige Dinge, die er bereits im Abschnitt davor gesagt habt. Vielleicht ist euch das aufgefallen oder vielleicht habt ihr gedacht, ja, der liest das Gleiche wie letztes Mal. Nein, das ist nicht das Gleiche wie letztes Mal. Es ist aber inhaltlich gleich und eine Erweiterung. Paulus wiederholt eigentlich drei Aussagen, die er zuvor schon gemacht hat in Vers 1 bis 3 im 6. Kapitel. Sollen wir sündigen? Hat er schon gefragt, noch einmal, sollen wir sündigen? Sind wir unter der Gnade frei zum Sündigen? Und noch einmal antwortet er, das ist die zweite Wiederholung, antwortet er darauf mit dem Ausruf, me genuito. Es ist ein sehr emotionaler Ausruf. Nein, das geschehe niemals. Denkt nicht einmal daran. Und noch einmal fragt er dann, wisst ihr denn nicht? Das hat er vorhin auch gefragt, am Anfang von Kapitel 6, jetzt noch einmal, wisst ihr denn nicht? Das heißt, es sollte euch doch klar sein, dass diese Schlussfolgerung der Realität widerspricht, die Gottes Gnade bewirkt hat. Wisst ihr denn nicht, dass wem ihr euch als Sklaven zur Verfügung stellt, dessen Sklaven seid oder werdet ihr auch? Und damit beschreibt der Apostel einen wichtigen Aspekt unserer Neuschöpfung, unseres Neugeschaffenseins. Es wäre ein Missverständnis, wenn wir denken würden, dass die Tatsache, dass Gott uns neu geschaffen hat, automatisch bewirkt, dass wir jetzt ein heiliges Leben führen. Das geht nicht automatisch. Das wäre ein Missverständnis. Das Leben, der Gottesdienst unter der Gnade, ist nicht der gleiche Dienst wie derjenige der Knechtschaft der Sünde. Damals waren wir gezwungen, der Sünde zu dienen. Wir waren unter diesem Zwang. Wir konnten nicht anders, als in der Sünde zu leben. Jetzt sind wir befreit, Gott zu dienen, aber nicht wie Roboter, die nicht anders können. Wir wurden befreit und mit der Kraft zum Gehorsam ausgestattet. Aber wir dienen Gott nicht so, dass wir dienen Gott so, dass wir bewusst diese Kraft in Anspruch nehmen und aktiv werden. Das hat Gott in seinem Heil in uns hineingegeben, aber das müssen wir jetzt nehmen und aktiv so leben. Das geschieht aus einem veränderten Herzen heraus, das Gottes guten Willen tun will. Wir haben das ins Herz geschrieben bekommen. Aber nicht so, dass wir ohne eigene Willensanstrengung dorthin getragen werden, sondern wir werden aufgefordert, mehrfach in der Bibel, wie zum Beispiel Philipper 2, Vers 12, wirket euer Heil mit Furcht und Zittern. Bemüht euch mit ganzer Kraft um euren Gehorsam. Wirkt gegen das Streben und Werben der Sünde. So wie der Herr die Gebote zusammenfasst und zitiert aus Deuteronomium 6, Vers 5, das tut er in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Kraftanstrengung. Es braucht diesen Entschluss unseres Willens, uns dem Herrn als Diener zur Verfügung zu stellen. Das passiert nicht automatisch mit uns. Und Paulus sagt, und das kann jetzt, wie schon gesagt, ein wenig uns konsternieren, Paulus sagt, als Sklaven. Und damit betont er, dass der Herr uns besitzt. Wir sind sein Besitz, wir gehören ihm. Er hat uns freigekauft, wir gehören jetzt ihm. Und die Logik daraus ist, dass wir nun nicht mehr frei sind, einem anderen, nämlich der Sünde, zu dienen. Obwohl wir immer noch die Freiheit dazu hätten. Wir sind nicht vom Herrn so geknechtet jetzt, dass wir ihm unter Zwang dienen müssen, dass wir nicht mehr anders können. Für den Herrn zu leben, nach seinem Willen zu leben, ist ein freier Dienst, für den wir uns mit willigem Herzen entscheiden können. Dazu sind wir befreit. Paulus erklärt den Unterschied dieser beiden Arten des Dienstes näher, indem er immer noch in beiden Fällen von uns als von Sklaven spricht. Er sagt, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Damit scheint er auch zur Vorsicht zu mahnen, dass man ihn jetzt nicht zu wörtlich nehmen soll, wenn er von uns als Sklaven Christi oder der Gerechtigkeit spricht. Man könnte daraus dann wieder falsche Schlüsse ziehen. Wir müssen daran denken, dass einige der Leser dieses Briefes waren tatsächlich Sklaven in Rom. Sie waren versklavt, geknechtet unter Herren. Die einen waren schlechte Herren, missbräuchliche Herren, und die anderen waren gute. Und diese Sklaven, auch die das lesen, die sollten niemals Christus als einen harten Herrscher sehen, so wie vielleicht ihre Sklavenherren waren. Knechte, ein harter Herrscher, zu dem sie von einer üblen Knechtschaft in die andere geraten sind. Und deshalb erklärt er den großen Unterschied zwischen der Knechtschaft vorher und nachher. Vor ihrer Umkehr zu Christus und nachher. Über allem steht: Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Das wart ihr vorher. Jetzt aber gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Nachher. Ihr wart, aber jetzt seid ihr. Vorher wart ihr Sklaven der Sünde, jetzt seid ihr Sklaven Christi. Paulus beschreibt zweierlei Unterschiede hier: den Charakter der Knechtschaft und die Frucht, die die Knechtschaft brachte oder jetzt bringt. Vorher wart ihr Sklaven der Sünde, gleichzeitig Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Wie müssen wir das verstehen? Freie gegenüber der Gerechtigkeit. Ich würde es so deuten: Diejenigen, die noch in der Sünde leben, empfinden eben keinen zwingenden Anspruch der Gerechtigkeit Gottes. Sie fühlen sich frei, oder? Die Menschen sprechen immer wieder davon, dass sie frei sind und niemandem dienen müssen. Menschen, die in der Sünde leben, denken, sie seien frei zu tun, was immer sie wollen. Und das ist eigentlich eine illusorische, keine wirkliche Freiheit. Aber bis heute bemühen sich die Menschen, sich von, wie sie das so nennen, von christlichen Zwängen zu befreien. Es gab einmal vor einigen Jahren in Zürich eine Love Parade, wo die Leute, etwa 1 Million Leute, auf die Straße gingen und feierten, dass sie sexuelle Freiheit besitzen. Und sie haben den Titel darüber geschrieben: Ohne Zwang und Zwingli. Also damit haben sie gezeigt, dass sie die christliche Ethik als einen Zwang verstehen. Und sie feiern ihre Freiheit auf alle Arten zu sündigen. Natürlich verspüren sie keinerlei Verpflichtung, die Ethik der Bibel in ihrem Leben anzuwenden. Sie sind frei dem gegenüber. Sie mögen sich ihr gegenüber frei fühlen, aber in Wirklichkeit sind sie versklavt unter die Sünde. Sie müssen tun, was die Sünde ihnen auferlegt. Davon können sie sich niemals befreien. Und wie Jesus sagte: Den Baum erkennt man an seiner Frucht. Und Paulus nennt die Frucht nicht konkret oder so im Einzelnen. Er sagt einfach, dass die Frucht davon, von der Sklaverei der Sünde, dass das Dinge sind, für die wir uns heute schämen. Wenn wir einmal unter die Herrschaft Christi gekommen sind, unter seine gute Herrschaft, wenn unsere Herzen erleuchtet und verändert wurden, dann schämen wir uns für das, was wir früher gefeiert haben. Und er sagt das gewissermaßen auch als Warnung. Denkt daran, wie beschämend es ist, wenn ihr zurückdenkt an die Dinge, die ihr wie selbstverständlich in vermeintlicher Freiheit getan habt. Dann werdet ihr euch sicher nicht mehr wünschen, eure sündigen Begehren einfach auszuleben, mit der Begründung, dass ihr ja unter der Gnade seid. Und diese Dinge und die Herzenshaltung dazu gehört definitiv zum alten Leben. Das ist vorbei. Ihr seid freigemacht davon und ihr seid jetzt Sklaven der Gerechtigkeit. Das ist ein total anderes Sklaven-Dasein. Es ist, wie gesagt, keine Knechtschaft, die uns unterdrückt oder uns zu etwas zwingt, sodass wir nicht anders können. Ein Knecht Christi und der Gerechtigkeit zu sein, bedeutet, wahrhaft frei zu sein. Befreit. Wir dienen einem Herrn, den wir uns besser nicht vorstellen oder wünschen könnten. Es gibt keine größere Freiheit, als fähig zu sein, das Gute zu denken, zu wünschen und zu tun. Oder nicht? Und diese Freiheit entspringt aus der Veränderung unserer Natur. Um das zu beschreiben, braucht Paulus das Wort Typos in einer besonderen Weise. Meistens wird das Wort Typos anders, etwas anders gebraucht. Hier gebraucht er es in einer besonderen Weise. Er sagt, dass wir dem Typos der Lehre übergeben worden sind. Die Übersetzung Bild der Lehre, wie wir das hier in dem Text gelesen haben aus der Elberfelder, das ist nicht so eine glückliche Übersetzung. Es ist schwierig, das mit einem Wort gut wiederzugeben. Paulus verwendet das Wort Typos hier mehr im Sinn von Prägung. Das griechische Wort Typos beschreibt eigentlich ein Werkzeug, das man benutzte, um etwas einzuprägen. Zum Beispiel wie ein Stempel, der etwas eindrückt oder der auf ein Siegel eine Prägung eindrückt. Und so wurden wir geprägt. Die Lehre von Christus, die Lehre des Evangeliums, die wurde uns eingeprägt. Und wir hören das an anderer Stelle auch so beschrieben, dass das in unsere Herzen geschrieben ist. Wir können hierbei auch an Aussagen denken, wie eben in Hesekiel 36. Da wird gesagt, dass uns ein neues Herz gegeben worden ist oder wird, dass die Gebote Gottes tun will und auch tun kann. Das ist diese Prägung, dieser Typus der Lehre, das Prägewerkzeug der Lehre, das uns das einprägt. Das Gesetz Gottes wurde auf unserem neuen Herzen eingeprägt. Und so trägt unser Dienst der Gnade unter Christus dieses Siegel, diese Prägung. Wir sind dafür neu geschaffen, um in der Weise, in dieser neuen Weise zu dienen. Und diese neue Lebensweise bringt dann ihre Frucht. Eine Frucht, die sich komplett unterscheidet von der Frucht des vorherigen Sklavendienstes unter der Sünde. Da waren es Dinge, über die wir uns jetzt schämen. Jetzt die Frucht dieses Sklavendienstes der Gerechtigkeit ist Heiligkeit. Diese Frucht kommt daraus hervor, wenn wir so leben, nach dieser Prägung, die uns gegeben wurde. Heiligkeit, praktische Gerechtigkeit und ewiges Leben. Und das ist der beste Grund für unsere Motivation, mit aller Kraft dem Herrn zu dienen. Wenn wir sehen, was für eine Frucht das hervorbringt. Es ist ein Versprechen. Wenn du dem Herrn so dienst, dann wirst du die Frucht der Heiligkeit, der Gerechtigkeit und ewiges Leben hervorbringen. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe und dem Wunsch heraus, diese wunderbare Frucht und mehr davon zu sehen. Und darum, wenn Paulus dann in Vers 19 schreibt, stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung, dann ist das nicht eine Aufforderung oder eine Ermahnung, dass wir uns gefälligst zusammenreißen und uns anstrengen sollen, ein Leben nach dem Gesetz zu führen. Es ist vielmehr eine Ermutigung, dieser Logik zu folgen, die unsere Neuschöpfung nach sich zieht. Das ist die Logik des Glaubens. Paulus spricht dann im 12. Kapitel wieder von dem logischen Gottesdienst. Der kommt aus der Logik heraus, dass wir eben neu geschaffen sind und jetzt so entsprechend auch leben werden. Da ihr mit einer neuen Prägung und mit der Kraft dazu beschenkt seid, lebt doch entsprechend, damit ihr auch die entsprechende Frucht ernten könnt. Dann schreibt der Apostel, dass wir als Ende oder als das Ziel, das ist das gleiche Wort im Griechischen, telos, das heißt entweder Ende oder auch Ziel, wo wir hinkommen, dass wir ewiges Leben haben als Ende oder als Ziel. Und damit wir nicht auf die Idee kommen, dass wir jetzt ein gutes Leben führen können, um am Ende dafür ewiges Leben zu bekommen, da lesen wir im Anschluss, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Einen passenden Lohn für den Dienst gibt es nur in einem dieser beiden Dienstverhältnisse, die jetzt Paulus verglichen hat miteinander. Die Sünde, genau genommen das Leben in der Sünde, bringt einen Lohn mit sich. Der Lohn ist das, was man verdient, nicht wahr? Durch das, was man leistet. Wenn ich irgendwo arbeite, einen Vertrag mache, ich mache für dich diese Arbeit und du gibst mir dann den Lohn dafür, dann bekomme ich den Lohn eben für das, was ich geleistet habe. Auch ein Sklave damals bekam einen bestimmten Lohn für seinen Dienst, meistens zu essen und er konnte da wohnen. Wer Sklave der Sünde ist, das heißt, wer der Sünde dient, wird auch einen Lohn erhalten, nämlich den Tod. Das haben alle verdient. Manchmal sagen Menschen, die etwas Schweres erfahren müssen oder die sehen, wie jemand etwas Schweres oder etwas Schlimmes erfährt, da sagt man, das habe ich nicht verdient. Oder das hat er nicht verdient. Sie hat etwas Besseres verdient. Wer der Sünde dient, und das ist ausnahmslos jeder Mensch von Natur aus, der hat den Tod verdient. Oder alles Schlimme, was ihm passieren kann. Das ist der Lohn für das Leben in der Sünde. Wenn du also nach Verdienst behandelt werden willst, dann kannst du nichts anderes erwarten als den Tod. Und wenn wir noch einmal zurückgehen zum vorherigen Abschnitt, wo es heißt, dass wir nicht mehr unter Gesetz sind, da wird vorausgesetzt, dass diejenigen, die unter Gesetz sind, nach dem leben, was das Gesetz beurteilt. Sie mögen versuchen, das Gesetz zu halten, aber das Gesetz ist unerbittlich. Es beurteilt uns ohne Barmherzigkeit. Es ist die Richtschnur, die uns scharf und ohne Barmherzigkeit beurteilt. Und das Gesetz beurteilt unsere Bemühungen, möglichst gut zu leben, mit nicht erfüllt. Versagt, den Tod verdient. Die Menschen mögen sagen, ich gebe mir wirklich Mühe, ein gutes Leben zu führen. Aber das Gesetz Gottes ist der Maßstab für das gute Leben. Und es sagt über all unsere Bemühungen, weil das Gesetz eben tief in unser Herz auch hineinschaut, das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das unterscheidet zwischen all diesen Dingen, die in unserem Herzen sind. Es sieht da hinein und das Gesetz Gottes sagt, nicht genügend. Urteil, Tod. Aber dann verkündigt Paulus einmal mehr die rettende Botschaft von Gottes Gnade. Nicht mehr vom Verdienst, sondern von der Gnade. Zwar hätten wir alle den Tod verdient, aber Gott bietet uns seine wunderbare Gnade an, das ewige Leben. Ohne Verdienst, sogar entgegen dem Verdienst. Das ist etwas, das man niemals verdienen kann. Wir können es nur als Gottes Gnadengeschenk annehmen. Und es ist nicht nur ein Geschenk. Wir geben einander auch Geschenke, nicht wahr? Müssen wir nicht unbedingt verdient haben. Aber wir schenken uns Dinge, weil wir uns gut mögen oder weil wir denken, dass der Empfänger es irgendwie wert ist, dass er dieses Schöne von mir bekommt. Wir sind es aber nicht wert, dass Gott uns beschenkt. Und wir haben es nicht nur nicht verdient, sondern wir haben das Gegenteil verdient. Bevor Gott sich uns in seiner Gnade zuwandte, haben wir alles getan, um seine gerechte Strafe zu verdienen. Die Gnade Gottes ist darum eine doppelte Gnade. Wir bekommen nicht die Strafe, die wir verdient hätten, und wir bekommen das Gute, das wir niemals verdient hätten. Diese Liebe, die Gott uns als seinen ursprünglichen Feinden erweist, das motiviert uns doch, ihm nun in Liebe als Knechte der Gerechtigkeit zu dienen, nicht wahr? Wir dienen ihm nicht, um einen Lohn zu erhalten oder um es mit frommen Worten auszudrücken, um dafür gesegnet zu werden. Der Segen wäre dann der Verdienst unserer guten Bemühungen. Wir dienen ihm nicht, um ihn günstig zu stimmen. Das sind die Versuche aller anderen Religionen. Wir sollen und wir wollen die Knechte des Herrn sein, weil er uns in Christus jeden geistlichen Segen der Himmelswelt geschenkt hat, schon geschenkt hat. Wir dienen ihm, weil er uns in seiner Gnade angenommen hat. Wir dienen ihm, weil wir das ewige Leben definitiv geschenkt bekamen. Und weil dieser unser Dienst die einzig denkbare Lebensweise ist für uns als ewige Lebewesen. Wir sind eben dazu, zu diesem Zweck begnadigt und neu geschaffen worden. Das sagt der Apostel, wenn er im Epheser 2, Vers 10 schreibt, denn wir sind sein Gebilde oder sein Werk oder seine Kreation, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen.